Hallo, hier ist der Wojtek. Willkommen bei einer weiteren Episode von Für dich, für andere, unserem Podcast bei Let's Lead. Heute bin ich nicht alleine, heute ist Marcel wieder dabei. Hallo Marcel.
Hallo zusammen.
Und wieder mal eine ganz besondere Episode, ja. Der Marcel weiß nämlich nicht so richtig, wie es jetzt, was ich hier besprechen will mit ihm. Ich habe ihm einfach angeboten, Marcel, du, ich werde dich jetzt mal interviewen. Und das Thema, das schicke ich schon mal vorweg, ist, also die Frage ist, was ist denn die Führung der Zukunft? Ja, also worum wird es in Zukunft bei Führung gehen? Und dazu werde ich Marcel jetzt so ein bisschen interviewen, ohne dass er sich vorbereiten konnte. Mal gucken, wie das klappt. Mhm. So, Marcel, bist du bereit?
Absolut. Absolut. Keine Ahnung, aber bereit.
Keine Ahnung und bereit. Das ist die beste Voraussetzung für eine sehr erfolgreiche und gute Episode. Marcel, erzähl mir mal, also ich würde sagen, Führung verändert sich. Ja, die Welt verändert sich. Daher muss Führung sich ja auch wahrscheinlich so ein bisschen mit verändern. Was ist in deinen Augen das, was sich an Führung verändert?
Also zum einen fange ich mit einer kleinen Geschichte an. Mich hat ein befreundeter Berater, der 66 ist, ein Mentor auch von mir gewesen, ein sehr, sehr guter, fitter Berater, der schon sehr lange, sehr, sehr lange im Geschäft ist. Der hat mir irgendwann gesagt, Marcel, willst du eine Kiste von mir von Büchern haben? Ich höre nämlich auf und ich sondere jetzt meine Bücher ab und ich habe hier so eine Sammlung. Willst du die haben? Ich sage, na klar, Lorenz, ne? Reich die rüber. Und dann hat er mir vorbeigebracht einen riesigen Umzugskarton voller Managementbücher aus den Jahren 60, 70, 80. Von Malik über alle viele Größen der Unternehmensberatung. Und die Führung ist schon immer in Bewegung, das ist meine Antwort. Und ganz viele Rezepte, die wir heute rausholen, ist, wie heißt das, Wasser in neuen Schläuchen oder es ist neu angemalt, es ist alles, das Allermeiste
neuer Wein
ist
in
schon
alten
da
Schläuchen,
gewesen.
Alter Wein
neuer
in
Wein in
alten Schläuchen. Sowas, ja.
Das meiste ist schon längst gedacht. Und es gibt nicht so wirklich immer Neues, ne? Also so, und ich war ganz überrascht, wie viel schon vorgedacht worden ist. Also Führung ist, glaube ich, schon ewig in Entwicklung.
Ja.
Und ich glaube, es gibt aber einen Faktor, der kommt dazu. Den teile ich und den gab es in den 80ern und 90ern noch nicht und das ist die Digitalisierung. Die Vernetzung, ja, und die Vernetzung hat meiner Meinung nach die Komplexität der Märkte dramatisch erhöht.
Mhm.
So, und diesen Faktor, den halte ich für relevant. Und wenn man die These annehmen möchte, dass Organisationen sich den Märkten anpassen müssen, damit sie überleben können, dann glaube ich, reicht es heute nicht mehr nur aus, die Produkte irgendwie probieren anzupassen, sondern ich glaube, das schlägt noch stärker als sonst auf die Strukturen durch. Deswegen gibt es, glaube ich, gerade so viel Überlegungen rund um die Strukturen von Organisationen. Und das, glaube ich, ist ein neuer und intensiver zu betrachtender Bereich von Führungsarbeit, der in den 80ern, 70er Jahren nicht so präsent war. Da waren die Strukturen relativ stabil. Mhm. Also ich glaube, Führung heißt heutzutage mehr Strukturarbeit als früher.
Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, das heißt, also eine moderne Führungskraft muss sich halt mit, ich nenne es mal Strukturmustern auseinandersetzen und gucken, welche Strukturen passen zu welcher Herausforderung, so würde ich das jetzt mal nennen, ne? Also wann ist so eine klassische Hierarchie vielleicht sinnvoll und wann ist eher so ein agiles Netzwerk, so würde ich es mal nennen, förderlich oder löst das Problem und wie kann man diese zwei Strukturmuster vielleicht zusammenbringen und koppeln irgendwie, damit die überhaupt zusammenarbeiten können, weil das ja eigentlich total gegensätzliche Strukturmuster sind. Was meinst du?
Ja. Also es gibt auf der großen Ebene, glaube ich, gibt es eine Erweiterung und eine vielleicht auch mal eine Infragestellen von dem hauptsächlichen Denkmodell, wie Organisation und Wertschöpfung betrieben wird, der BWL. Also jahrelang war die BWL und die Psychologie, das waren die beiden Haupttreiber, wie man sozusagen an Unternehmen gearbeitet hat. Und man hat die BWL als Gesetz genommen. Ne? So ist das. Das war nicht eine Theorie, sondern das war eine fertige Bauanleitung, die auch jahrelang sehr erfolgreich war. Und die wird in Frage gestellt. Und ich glaube auch zu Recht, weil viele Denkannahmen, also von der, sag mal, philosophischen Denkannahme des Homo economicus, der vernunftsorientiert entscheidet, das hat die Neurowissenschaft sehr gut aufgelöst, dass es diesen Homo economicus ganz im Gegenteil überhaupt nicht geht. Ne? Das ist, glaube ich, der Homus verrückt, der Homus irrational, der Homus, der keine Ahnung hat, was er da entscheidet. Mhm. Und auf den strukturellen Ebenen eben auch so. Und das öffnet jetzt eine Unsicherheit und gleichzeitig auch eine Chance. Ne? Ich glaube, die Unsicherheit besteht darin, shit, wenn ich die BWL und die Hierarchie nicht mehr nutze, was mache ich denn dann? Deswegen suchen auch so viele Führungskräfte nach Rezepten, ne? Also dem Spotify-Modell und dem Google-Modell. Und gleichzeitig bedeutet das auch eine riesige Chance, jedes Unternehmen ganz individuell auf seine ganz individuelle Wertschöpfung anzupassen.
Ja, interessant. Also ich habe zu der Frage noch mir folgende Gedanken gemacht. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also klassische, die, ich sag mal, die am meisten verbreiteten Strukturen bisher waren, es ist ja die Hierarchie gewesen, ne? Also Zentralisierung von Wissen und Verantwortung. Und da spielt natürlich eine große Rolle, wer weiß es am besten, ja, also Wissen. Und jetzt haben wir halt diesen Shift, diesen, ne, die Welt wird komplexer, Markt dynamischer und. Das heißt, Wissen spielt jetzt eine untergeordnete Rolle und Können wird jetzt relevanter, ne? Fachkräfte und die Menschen, die an der Basis sind, die sollen jetzt halt, die müssen quasi jetzt entscheiden, weil die können es jetzt am besten. Also ich glaube, dass ein Skill, der jetzt relativ neu ist in der Führung, ist, nämlich einzuschätzen, also erstmal sein eigenes Bauchgefühl zu nutzen für Entscheidungen, also nicht alles über den Kopf zu entscheiden, sondern halt auch viel, viel aus dem Bauch heraus zu entscheiden und gleichzeitig auch der Skill, bei anderen Menschen herauszufinden, wie stabil ist das Bauchgefühl. Oder wer von den Menschen hier im Raum hat das stabilste Bauchgefühl bei dieser Entscheidung oder bei dieser Frage? Was meinst du dazu?
Die Frage zwischen Intuition und Ratio, ne? Ich will noch einen Schritt kurz davor gehen, was mich irritiert hat in dem, was du gesagt hast. Ne? Also Hierarchie hat was mit Wissen zu tun. Das ist, glaube ich, nur ein Aspekt. Ja, das ist der Aspekt der konstruierten Hierarchie in Form von Verantwortungen, dass eine Person, die Pyramide als Aufbau- und Ablauforganisation, also als eine Technik, die man einsetzt, wie man Zusammenarbeit organisiert. Hierarchie an sich ist immer da. Also das ist ein großer Denkfehler, in den viele Organisationen meiner Meinung nach hineinlaufen. Die sagen so, Hierarchie ist böse, wir wollen Hierarchie abschaffen. Hierarchie kann man nicht abschaffen. Hierarchie ist in allen sozialen Systemen immer da. Und die hat auch nichts mit, immer nur mit Wissen zu tun. Ja, es entsteht auch eine Hierarchie in agilen Teams, ne? Nämlich wenn ein Könner da ist, dem alle folgen, dann ist da sofort eine Hierarchie drin. Bei uns in unserer Partnerschaft ist auch eine Hierarchie drin. Ob wir das wollen oder nicht, völlig irrelevant. Sie entsteht. Ne? Und dann kann man sich die angucken und hinterfragen. Aber sie hat nichts mit einer Regelung zu tun, sondern das ist etwas, was sozial zwischen Menschen entsteht. Und es gibt für mich keine hierarchiefreien Gruppen. Ja, es gibt keine Gruppen, wo alle gleich sind. Das ist immer dieser Wunsch, wir wollen alle gleich sein. Ich glaube, dass das eine Illusion ist und auch eine sehr gefährliche Illusion ist, da reinzugehen. Und auch bei dem Thema Intuition möchte ich vorsichtig sein. Ja, Bauchgefühl ist ein sehr wertvoller Entscheider. Aber ein gutes Bauchgefühl entsteht, ein stabiles Bauchgefühl entsteht durch Erfahrung und hauptsächlich durch viel Erfahrung und viel gemacht haben. Also ob ein Bauchgefühl von einem Menschen kommt, der schon 30 Jahre lang das tut, was er tut, also ein Könner ist, oder ein Bauchgefühl von einem Studenten, der gerade zum ersten Job reinkommt, das erste Mal Vertrieb macht, das ist ein Unterschied. Also Bauchgefühl ist nicht per se gut, sondern Bauchgefühl ist auch eine Frage, woraus entsteht es.
Absolut, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Dieses, ich glaube, der Skill ist nicht einfach nur, hey, ich habe ein Bauchgefühl und ich mache jetzt, was der Bauch sagt, sondern sich klar darüber zu werden, wie stabil ist das Ding eigentlich? Also es besser einschätzen zu können. Und gibt es da im Raum jemanden, der hat ein besseres Bauchgefühl als ich sogar noch? Ne? Also, weil das ist halt die Frage, die Herausforderung, glaube ich, weil Wissen kannst du ja in Form von Zertifikaten und sonst irgendwas irgendwie sozusagen abprüfen oder das ist irgendwie nachweisbar. So ein Bauchgefühl ist nicht so richtig nachweisbar. Ich glaube, es ist auch wieder eine Frage des Könnens, andere Könner zu erkennen. Das muss man auch üben.
Das ist ein spannender Punkt. Also wenn wir die beiden Perspektiven sehen, dass eine Führungskraft Teams bauen sollte, also gucken sollte, wie stelle ich Menschen mit ihren Talenten zusammen? Wir nennen das manchmal ja auch eine talentzentrierte Organisation, ne? Also weil die Talente und die Könnerinnen und Könner in der Organisation mehr in den Fokus kommen sollten, ne? Und nicht die formale Macht, nur weil ich eben in der Pyramidenhierarchie ein dickeres Auto und einen höheren Gehaltscheck habe, sondern dass diejenigen entscheiden, die möglichst viel Können haben. Und das herauszufinden, ist etwas, was, glaube ich, viel Zeit braucht. Nämlich, das hat was mit Kennenlernen zu tun. Und ich glaube, dafür muss ich Leute ins Machen kriegen. Das ist das Risiko, was ich als Führungskraft eingehe. Ich muss sie ins kalte Wasser schmeißen und gucken, kann die schwimmen? Und wenn sie noch nicht schwimmen kann, was denkt die sich eigentlich aus? Wie lernt die eigentlich schwimmen? Und vielleicht schwimmt die ja ganz anders als im Seepferdchenkurs, sondern die schwimmt irgendwie anders und kriegt es anders gelöst oder schafft jemand ran, der für sie schwimmt. Also wie lösen Leute Probleme? Hm. Und sie dabei zu beobachten, ja, um herauszufinden, haben sie Talent? Das ist eine ganz spannende Frage und gleichzeitig ein ganz gefährliches Paradoxon oder auch widersprüchlich, weil das heißt Verschwendung.
Ja, 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 genau.
Das heißt Verschwenden, das heißt investieren und dass die Fehler machen oder sich irren, nennen wir das. Ne? Und wenn die sich irren, kann das richtig aufwendig sein. Und das auszuhalten bei dem Druck der Organisation im Markt ist ein echtes Spannungsfeld für Führungskräfte.
Ja, ja, absolut. Und das ist so diese, das läuft genau entgegen unserer ja anerzogenen Intuition von, wir müssen alles effizient irgendwie hinkriegen, ne? Bloß keine Verschwendung. Das ist eine Herausforderung.
Also Sekunde, zum Thema Effizienz, ganz kurz noch ein Satz. Mhm. Das ist in allen Firmen, die ich bisher kenne, ein zentraler Faktor. Bleibt es auch, so zu tun, als ob Effizienz so was nebenbei ist. Ja? Oder das machen wir eben so. Wir haben einen Kunden bei uns, Wojtek, der kommt aus dem Handel. Also Lebensmitteleinzelhandel, da ist die Renditequote liegt bei 1%. Ich rede nicht von Hightech, Apple, Google, digitalen Hippie-Hoppie-Unternehmen, ne, die 25-30% Renditen einfahren. Ich rede von einer Firma, die 1% Rendite macht. Die hat über 60 Filialen und wenn in dieser Filiale der Strom teurer wird und was nicht funktioniert und ein Prozess nicht läuft, kostet das unendlich viel Geld. Und ich kann voll nachvollziehen, wie unglaublich stark Zahlen und Effizienz getrieben sind. Und ich halte das auch für richtig. Ja, weil du musst, also Effizienz ist da ein Riesenthema. Da macht 0,1% mehr oder weniger Kosten, macht total viel aus.
Ja.
Und das kannst du nicht per Bauch entscheiden. Nicht
nur. Absolut. Genau. Ich wollte auch gar nicht sagen, Effizienz soll abgeschafft werden. Das ist, glaube ich, auch wieder so die, Man ist so schnell in solchen Denksackgassen drin, so Agilität ist jetzt das Ding, da soll es jetzt für alle hingehen und Hierarchie bitte abschaffen, ne? Und nur noch Innovation, jetzt bitte keine Effizienz mehr. Das halte ich für ganz gefährliche Denkfallen. Es braucht beides. Wir befinden uns in Organisationen in diesen Spannungsfeldern, in diesen widersprüchlichen, das sind ja Dilemma. Ohne das eine und das andere, es muss immer die Kombination aus beidem sein. Die große Frage ist nur, wie viel von welchem genau jetzt? Genau. Und das ist eine riesen Herausforderung.
Und Marcel, wenn ich darf, ja.
Ganz kurz, ich würde gerne zum nächsten Punkt. Ne? Ich glaube, da würde ich jetzt gerne einen Haken dran machen, aber was ist neu? Finde ich spannend. Ich würde gerne zu dem nächsten Punkt, was bleibt? Also du hast ja schon von diesem Karton erzählt mit den ganzen Büchern. Das würde mich auch interessieren. Was war schon vor, weiß nicht, 30, 40 Jahren genau gleich und was ist heute noch immer noch brandheiß relevant?
Ja, ich glaube, dass ein Hauptkern von Führung ist Menschenliebe. Also wenn ich ein Nihilist bin und ich das selber feststelle, ne, für mich, falls ich das überhaupt bereit bin festzustellen und kann, ich glaube, Menschen, um eine gute Führungskraft zu sein, sollte Mann oder Frau Menschen mögen. Und das ist eine ganz zentrale Frage. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Festzustellen, ob man Menschen mag, bedeutet, ich habe mich reflektiert. Das heißt, ich habe mich in Frage gestellt. Das ist die zweite Eigenschaft, die vermehrt in Führungskräften auch immer bleibt und immer ist. Führungskräfte sollten sich selbst regelmäßig in Frage stellen. Und das ist gefährlich und es ist nicht leicht, weil je mehr Macht ich bekomme in Organisation, verleitet mich die Macht dazu, mich für den Geilsten zu halten. Es ist also ein sehr aktiver und sehr schwieriger Prozess. Wenn ich gut bin, wenn ich oft richtige Entscheidungen getroffen habe, erfolgreiche Entscheidungen, wenn ich immer mehr Verantwortung kriege, wenn ich von immer mehr Leuten gesagt bekomme, du bist ein toller Typ, dann ist die Versuchung groß, dass ich glaube, dass ich ein toller Typ bin. Und sich dann wieder selbst zu sagen, ich bin zwar ein toller Typ und gleichzeitig bin ich überhaupt gar kein toller Typ, sondern ich bin eigentlich nur, ne, ganz vieles Zufall, wie ich da hingekommen bin. Also diese Reflexionsebene reinzubringen, ist eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, da hat sich auch nie was dran geändert. Reflexion ist wertvoll. Menschenliebe, zu wissen, ob ich Menschen mag, wenn ich Verantwortung für andere Menschen habe. Ja, stell dir vor, du bist ein reinrassiger Nihilist und du sagst, mir alles scheißegal, ich scheiß drauf. Was wirst du für Strukturen bauen? Was wirst du für Entscheidungen treffen? Also Menschenliebe, Reflexion und was neu dazukommt, und ich glaube, das ist tatsächlich vermutlich etwas Neues, ist eine Erweiterung im Theoriebereich. Ich glaube, dass Führungskräfte mehr Theoriewissen brauchen. Also mehr büffeln müssen. Und zwar nicht nur BWL, sondern Neurowissenschaften und solche Systemtheorie.
Im Moment, da bist du immer, glaube ich, noch bei der Kategorie, was ist neu, oder? Also, oder ist es deiner Meinung nach, das ist das, was schon auch, also waren früher neue Theorien auch relevant? Oder ist es jetzt besonders relevant geworden?
Ich glaube, die waren früher auch relevant, nur dass die Märkte stabiler waren und sie nicht so einen Impact hatten. Mhm. Ich erzähle mir die Geschichte, dass Neurowissenschaften, aber das ist auch bestimmt gebiased von mir, ne? Also ich als glaube, habe die Fantasie, dass Neurowissenschaften in den letzten Jahren Riesenschritte gemacht haben und sehr zentrale neue Erkenntnisse gebracht haben, wie Menschen entscheiden. Auch die Verhaltensökonomik basiert auf der Neurowissenschaft und das ist, finde ich, erschreckend manchmal für uns, unser Ego, ne? Und gleichzeitig auch erleichternd. Und das Zweite ist zum Beispiel sowas wie Systemtheorie, um da besser ranzugehen.
Ja, genau. Wie gesagt, das verbuche ich unter, ne, was ist neu. Ich glaube, das ist eine Sache, das würde ich auf jeden Fall in die Kategorie packen, Führung der Zukunft. Mhm. Andere neue Theorien kennen und die mit einflechten in seine eigene Entscheidungsfindung zum Beispiel. Ja. Aber lass uns noch mal ganz kurz bleiben bei was ist schon ganz lange da, vielleicht schon immer, und was ist relevant auch vor 40, 50 Jahren gewesen, und was glaubst du, was ist so besonders stark unterschätzt auch, ne? Also ich denke in die Richtung Kommunikation, ne? Erwartungen, welche habe ich überhaupt, ne? Mir klar darüber zu werden, welche Erwartungen habe ich an andere, welche Erwartungen haben andere an mich, wie kommuniziere ich sowas aus, ne? Wie bespreche ich Erwartungen, wie bespreche ich Konflikte, ja, wie gehe ich mit Rückmeldungen und Feedback um, solche Themen, was meinst du dazu?
Ich teile das, ich glaube, dass immer noch oder lange unterschätzt wurde und wir Menschen und Führungskräfte im Besonderen unterschätzt haben, wie rational und wie toll sie sind. Ich glaube, die Hauptgefahr bei Führung droht, wenn ich glaube, dass ich immer recht habe und dass ich weiß, wie der Hase läuft. Ich glaube, das ist die Hauptgefahr. Sobald ich anfange zu denken, Leute, ich weiß es, ich hab's drauf, I know. Ja, und wenn ich mach's mal flapsig, mein Scheißhaufen ist immer richtig und immer der Schönste. Und wenn das kommt, und das erlebe ich auch bei Führungskräften, dann wird's immer kritisch. Und deswegen glaube ich, es ist ein ewiges Thema, ja, seit den Philosophen der alten Griechen. Selbstreflexion. Und das Erkennen, dieser schöne Satz, ich weiß, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Das ist der Hauptpunkt, glaube ich.
Ja, also ich habe bei dem Punkt, was bleibt oder was war schon immer sozusagen relevant bei Führung. Ich habe ein Beispiel im Kopf mit einem Mentee. Da ging es auch um das Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich gewisse Dinge im Team? Ne? Und da gab es bei dem Mentee eine Zurückhaltung, auch mal zu äußern, dass er mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist. Ja, weil er im Kopf sofort damit verbunden hat, wenn ich das sage, dann müsste ich sowas, also es müsste ungefähr so klingen, ihr habt nicht richtig gearbeitet. Ne? Das Ergebnis von dir ist scheiße und das von dir ist auch nicht in Ordnung, da wart ihr faul, da wart ihr nicht gut und so. Ne? Und ich glaube, das ist auch wieder so, ich glaube nicht, dass das notwendig ist, so zu kommunizieren. Man kann auch sagen, ich bin enttäuscht von dem Ergebnis. Also ne, erstmal nur von mir zu sprechen, bei mir zu bleiben, keine Aussagen über die anderen zu treffen. Ich sage, meine Erwartung war, dass das und das bis dann und dann fertig ist. Und jetzt bin ich enttäuscht. Ne? Wir haben uns das vorgenommen, das war der Plan und das können wir jetzt nicht halten. Ne? Das bedeutet irgendwie, Kunde ist unzufrieden und wir verlieren den vielleicht oder was auch immer, ne? Bei sich zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch so, ist nur ein Beispiel dafür, aber ich glaube, das ist so ein Evergreen. Ne? Irgendwie, wie kommuniziere ich, wie kann ich alles kommunizieren, was ich will und bleibe bei mir, und was die anderen dann darüber denken, ist jetzt wieder, ne, okay, ne, das kann ich nicht beeinflussen. Ob, wenn ich sage, ich bin enttäuscht, dass du, Marcel, jetzt wütend auf mich wirst, kann ich nicht beeinflussen. Das bleibt dann ja bei dir.
Ja, bin ich bei dir. Das ist all dieses Thema, ne, rund um gewaltfreie Kommunikation, Radical Honesty. Ne? Also wie kann ich so erzählen, dass ich jetzt in Verbindung komme? Und gleichzeitig gibt es da eben auch eine Grenze. Ja, Führungskräfte, das wird auch meiner Meinung nach oft gerade in der heutigen Zeit nicht mehr so wahrgenommen, sind ja Führungskräfte, verdienen in den meisten Fällen mehr Geld, weil sie, nur aus einem Grund verdienen die mehr Geld, weil sie mehr Verantwortung tragen. Ob Budget, Produkte, Menschen in der Verantwortung, wo sie entscheiden können, du wirst entlassen oder nicht. Und ich glaube, dass Verantwortungsübernahme im Gegensatz zu früher, das war, da war es, glaube ich, eher ruppig, eher General spricht, ne, und Feldwebel und gibt Befehle, hat sich das jetzt umgedreht. Deswegen glaube ich, ist es das gleiche Thema, nur von einer anderen Medaille. Hat sich das umgedreht, ich muss partizipativ sein, ich muss freundlich sein, ich muss wertschätzend sein. Das ist ja ein Riesenthema. Führung darf nicht mehr bestimmen. Und auch da merken wir, wie das Pendel für mich gerade von der General spricht, hin, das Gegenbeispiel, was ich nennen würde, ist jetzt, die 180 Grad ist der Coach. Die Führungskraft als Freund, als Begleiter, als Coach. Und das halte ich für genauso gefährlich. Deswegen bin ich bei dir. Die Kommunikation pendelt und ist jetzt gerade in vielen Unternehmen oder auch in der LinkedIn- und Beratungsblase bei Wertschätzung und Coach und Begleiter. Und das ist genauso gefährlich, ne? Weil ich habe eine Verantwortung. Und wenn ich sehe, Wojtek, dass mein Mitarbeiter von mir nicht performt, dann habe ich auch mal die Verantwortung zu sagen, nicht, ich fühle mich enttäuscht. Wie siehst du denn das? Sondern du performst nicht. Und wenn du das jetzt nicht änderst, entlasse ich dich. Ich habe diese Verantwortung, ja, weil ich werde daran gemessen und ich habe auch viele Entscheidungen zu treffen im Sinne des Wirtschaftsunternehmens, die Menschen wehtun werden und nicht gefallen. Mhm. Ich kann nicht wirtschaften in einer großen Unternehmung, ohne nicht Schmerz anzurichten. Ich werde Leuten wehtun. Geht nicht anders.
Ich würde es anders formulieren. Nicht du wirst Leuten wehtun, du wirst Entscheidungen treffen, die, ich sag mal, wo die Menschen sich selber mit wehtun. Also
agreed.
Das ist auch wieder so ein Spannungsfeld. Ne? Also du formulierst es halt, da springt bei mir halt auch hin und wieder mal eine Lampe an. Und ich sag so, boah, ja, Marcel, ja, mag ja sein, aber selbst du, ich bin mir sicher, selbst du würdest es so nicht formulieren. Ne? Du haust das jetzt hier so bold raus, ne? Aber am Ende des Tages läuft es ein Stück anders. Aber ja, das ist, wie gesagt, das Spannungsfeld ist, da ist, wir sind Menschen in Beziehung und das andere Ding ist, wir sind in diesem Wirtschaftssystem und das ist so kalt und so erbarmungslos und unerbittlich, da braucht es irgendwie eine Mitte, ne? Wir müssen dann eine Mitte finden zwischen genau dem, nur dass die Gefahr ist, eine von den Seiten irgendwie auszublenden und zu sagen, die interessiert mich nicht. Das geht nicht, ne? Das führt genau zu so extremen Verhalten irgendwie, ne? Entweder ich bin viel zu hart, viel zu krass oder ich bin viel zu lieb, viel zu nett, viel zu menschlich und dann geht es dem Unternehmen schlecht. Also irgendwo müssen wir die Mitte finden.
Genau. Ja. Und diese Mitte, die ist halt nicht definiert. Weder für Einzelpersonen und jetzt kommt das schon auch nicht für Teams und auch nicht für Organisationen. Das heißt, jetzt gibt es diese Aufgabe bei Führungskräften, die eigentlich eine Arschkarte ist, den ganzen Tag nichts weiter zu tun, als Widersprüche auszuhalten.
Ja.
Und jedes Mal neu, in jeder Situation immer wieder neu zu lernen und keine Patentrezepte mehr zu haben in dieser komplexen Welt. Und das ist sehr, sehr herausfordernd und sehr, sehr anstrengend. Also ich habe oft echtes Mitgefühl, also kein Mitleid, echtes Mitgefühl mit Führungskräften, die zwischen diesen Mühlsteinen geraten und da führen müssen. Und ich erlebe auch Führungskräfte, die fühlen sich überfordert und merken auch, dass das an ihre Grenzen geht, weil sie eben wenig Stabilität haben und sich darin bewegen müssen, in Unsicherheiten zu entscheiden. Sehr schwierig.
Ja, okay. Gut, Marcel, ich würde gerne zum Abschluss kommen. Also vielleicht kriegen wir das noch irgendwie abgebunden. Also wir haben gesagt, was ist neu? Neu, da geht's darum, wie gehen wir mit der steigenden Komplexität und Dynamik der Welt um? Ne? Da geht's darum, was sind die passende Strukturen zu den Problemen, die wir haben? Wie baut man die auf? Wie sind Strukturmuster miteinander kombinierbar? Also ne, die Führungskraft als ich sag mal Gestalter, struktureller Gestalter der Organisation. Und das, was bleibt, naja, da sind die Klassiker und Evergreens wie, ne, Kommunikation und meine Haltung, mein Menschenbild, ja, und meine Fähigkeit, mich zu reflektieren. Gut, Marcel, ich danke dir fürs Gespräch. Ich fand's cool und ich hoffe, ihr Hörer hattet auch eine gute Zeit beim Zuhören und ihr konntet was mitnehmen und wir hören uns bei der nächsten Episode von Für dich für andere. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.